vor langen Jahren bin ich regelmäßig mit Leuten auf die Straße gegangen am Kudamm. Ich habe also eingeladen, die Jugendlichen, wer will mit Straßenevangelisation machen? Dann kamen unterschiedliche Mengen zusammen und dann haben wir immer ganz bestimmte Sketche geübt. Ich habe dann geguckt, wer ist da, und dann haben wir 2-3 Minuten bestimmte Sketche geübt. Und die mussten wir dann auf der Straße spielen. Und ich habe gedacht, also sowas könnte ich jetzt eigentlich mit euch auch mal machen. Also ein ganz einfacher Sketch ging daher, wir haben einen, der musste singen, Old MacDonald has a farm, hi-hi-hi-yo. So, und dann kamen welche und gingen so durch so, also da könnte ich euch jetzt alle nehmen, die kamen dann angeschwärmt und man und fahren bei ihm dann vorbei, der gerade am Singen ist. Und dann sagt er, was macht ihr denn? Ja, wir sind Autos, weil wir sind in Wolfsburg geboren und so weiter. Ja. Dann sagt er, Mann, oh Mann, seid ihr denn doof? Nur weil du in der Garage geboren bist, bist du noch kein Auto, ja? So, also die sagen, Mann, das ist ja ganz komisch. Ja? Die nächste Runde geht dann, er singt weiter, Old MacDonald, Häse, fahren da mal. Wir sind Flugzeug, ja. So, und dann geht das dann weiter und dann schließlich in der dritten, vierten Runde kommen die Halleluja, Halleluja, Gott ist gut, Gott ist gut. Was ist mit euch los? Ja, wir sind Christen. Ja, wieso seid ihr denn Christen? Ja, wir sind im christlichen Abendland geboren. Dann sagt er, oh Mann, nur weil du im christlichen Abendland geboren bist, bist du noch kein Christ. Also so habe ich gedacht, ich mache mit euch heute einen Sketch. Ich lese euch eine Geschichte und ich bräuchte für jeden dieser Leute, die in dieser Geschichte, in dieser Jesus-Geschichte vorkommen, bräuchte ich im Prinzip eine Person, die das spielt. Aber weil wir in der Geschichte schon weit fortgeschritten sind, werde ich nicht alle 6 Gruppen oder 6 Personen rausnehmen. Aber ich lese erstmal. Diese Geschichte spielt da, wo Jesus gerade eine blutflüssige Frau geheilt hat, hat ein Mädel zum Leben wieder zurückgerufen. Und es steht in Matthäus 9, Vers 27 bis 35 geschrieben, unter der Rubrik Leiten und Dienen. 5. Kapitel wollte ich diese Predigt ansetzen. Ich lese, und ihr könnt ja mitlesen. Und als Jesus von dort weiterging, aus dem Haus, wo er das Mädel wieder zum Leben zurückgerufen hatte, folgten ihm 2 Blinde, die schrien: Du Sohn Davids, erbarm dich unser! Aber als er ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm, und Jesus sprach zu ihm: Glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sprachen sie zu ihm: Ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohte sie und sprach: Seht zu, dass es niemand erfahre. Aber sie gingen hinaus und verbreiteten die Kunde von ihm in diesem ganzen Lande. Und als diese nun hinausging, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Da der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme, und das Volk wunderte sich und sprach: So etwas haben wir noch nie in Israel, sowas ist noch nie in Israel geschehen worden. Aber die Pharisäer sprachen: Durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Kurze Analyse: Ich brauchte einen, der den Dämonisierten spielt. Das fällt uns Deutschen ja nicht schwer, nicht? Also es gibt so sehr interessante Definitionen, was verrückt ist. Ja? Das ist immer das Gleiche, zu tun, was nicht bringt, und erwartet, dass sich was verändert. Definition von verrückt sein. Ja? Versteht ihr? Also wir bräuchten jemanden, nee, den lassen wir heute mal außen vor. Wir bräuchten die Frommen, die Bibelfesten. Da könnte ich ja fast jeden von uns nehmen, die Pharisäer. Ja, nochmal, wir denken immer, die Pharisäer, das wären die ganz Schlimmen. Aber die Pharisäer, das war eine Reformationsbewegung, die etwa 150 Jahre vor Christi Geburt wieder zurück zur Tora, zum richtigen Glauben geführt hat. Das waren sehr ernsthafte Leute. Und wenn ich zu euch sagen würde, ihr seid Pharisäer, dann wäre das eigentlich ein Riesenkompliment, wenn ihr regelmäßig in der Bibel lest und regelmäßig versucht, Gottes Ehre groß zu machen. Das waren die Pharisäer. Sie waren bibelfest, die kannten Psalme auswendig, vielleicht sogar Psalm 119, den konnten die zitieren. Sie haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass sie Gott wohlgefällig leben wollten. Sie schneiden manchmal in den Geschichten beim Herrn Jesus sehr schlecht ab. Es gibt aber auch welche, die sehr positiv dazu Buche sehen. Aber man würde heute sagen, das waren Leute der Begegnungskirche. Das waren Leute wie von der Bethlehem-Gemeinde, die das wirklich ernst meinten. Und die mussten natürlich gucken, was alles richtig und was falsch ist. Und wir kommen gleich nochmal kurz vielleicht auf sie zurück. Eigentlich wollte ich sie gar nicht so auseinandernehmen, aber ich möchte ein bisschen korrigieren. Wenn wir das Wort Pharisäer hören, denken wir entweder an Kaffee oder einen Tee mit Grog und Sahne obendrauf, oder wir haben sofort ein ganz schlechtes Beispiel und sagen, das sind ganz Schlimme, das sind alles Heuchler. Aber in Wirklichkeit waren das gottesfürchtige Männer, die das Beste für ihr Volk wollten. Und wenn wir das nicht sehen, wie der Herr Jesus ihnen auch dient, dann verpeilen wir eine ganze Menge und wir sind eigentlich im gleichen Boot mit denjenigen, die die Wunder vom Herrn Jesus sehen und sofort sagen, das kann alles nicht sein. Ich gebe euch nur so ein paar kleine Beispiele, wie dieser Toronto-Segen nach Deutschland schwappte. Dann sind manche Gemeinden dran kaputt gegangen, weil niemand in der Lage war, richtig zu beurteilen, war es von Gott oder kommt es woanders her. Die einen haben gesagt, das kommt direkt vom Teufel. Wir können zur Pfingstbewegung gehen. Als die ersten anfingen mit Zungenreden, dann wurde sofort gesagt, das kommt ist ein Geist von unten. Wir können das positiv sehen. Als so manche komische Strömungen kamen, die wirklich nicht von Gott waren, wo der Feind in die Gemeinden eingebrochen ist, da mussten weise Leute, die bibelfest waren, sagen, es steht aber geschrieben, so darf es nicht sein. Das heißt also auch hier bei den Pharisäern spielte das Herz eine Riesenrolle. Hier haben wir ein paar, die waren also in der Beurteilung ein bisschen schnell dabei. Aber sie hatten ja auch eine Riesenschwierigkeit. Wir gucken uns ja Jesus an, wie er schon verklärt ist. Also irgendjemand müsste jetzt Jesus spielen, da würden die meisten sagen, oh, ich mache das, wir würden dir ein weißes Gewand geben und so, nicht, dass das richtig gut aussieht, wir würden dir einen Heiligenschein basteln. Aber dieser Jesus war damals knapp Anfang 30. Das war ein ganz normaler Handwerker. Wir gucken ja den verklärten Jesus an, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist. Wir kennen die ganzen Jesus-Geschichten. Aber überleg mal, wer ist etwa so hier, so um die 30 oder Anfang 30 hier von uns? Haben wir ein paar? Ja, da haben wir ein paar. Ja. So, ihr kämmt jetzt hier rein und ihr würdet die große geistliche Wahrheit verkündigen. Da würde ich als alter Sack sagen, naja Junge, du musst erstmal ein paar Erfahrungen sammeln, dann könntest du mir was sagen, wo es lang geht. Ist doch so, oder? Wir Älteren, wir gucken doch, das junge Gemüse, die sollen erstmal anständig zurechtkommen, bevor sie was machen. Und dann siehst du jemand, der kommt, der hat eine Menge theologische Weisheiten und da geht doch sofort dein Register, den müssen wir mal genauer abchecken, ob der wirklich echt ist. Das war die Aufgabe damals und dann tut er noch ein paar spektakuläre Wunder und da war nicht klar, ob es ein Scharlatan war oder nicht. Ich habe einmal einen großen Propheten erlebt, mit dem hatte ich vorher mich lange unterhalten und dann war so ein Gottesdienst wie hier. Ich sitze da ganz friedlich und warte auf die prophetische Rede. Da sagt er, Paul, ich sehe dich, steh mal auf, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Und dann hat er mir alles gesagt, was ich ihm vorher erzählt hatte. Ja? Versteht ihr, die ganze Gemeinde war andächtig und sagt, Mann, die Trefferquote ist gewaltig. Und ich habe gesagt, muss ich ihn vor der Gemeinde stauchen oder nicht? Man wusste ja nicht, ob Jesus so ein Typ ist, der einen Blinden da reinführt, der gar nicht blind ist, um nur anzugeben, dass er die 3 Punkte vom Arm wegkriegen kann. Das ist die Situation hier. Bitte verurteilt mir die Pharisäer nicht so schnell. Der Begriff ist negativ besetzt. Also gut, nehme ich euch mal weg. Sagen wir mal, ihr seid die Frommen, die ins Staunen gekommen sind. Die kommen ja hier auch vor, nicht? Ich weiß nicht, wer von euch mal bei Hertha BSC im Stadion war. Ich meine, wenn das Stadion voll war. Du sitzt da auf den Rängen und du nimmst dir vor, du schreist nicht und du springst nicht auf. Aber plötzlich fällt ein Tor, du bist also gerade in der Ecke, wo die ganzen Hertha-Frösche sitzen. Und was machst du? Du springst mit auf und johlst mit und sagst, Mann, hoffentlich hat mich keiner aus der Gemeinde gesehen. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich im Stadion war, ich wusste immer, dass die Pfeife da unten falsch pfeift. Und ich wusste immer, die Flanke hätte ganz anders geschlagen werden müssen. Und der eine, der läuft viel zu langsam und jetzt wäre eine Blutgrätsche angebracht. Ich weiß alles, wenn ich da sitze, weil ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe auch Eintritt bezahlt. Ja, jetzt weiß ich nicht, seid ihr Pharisäer oder seid ihr Zuschauer? Ja, das Opfer haben wir ja noch nicht gesammelt, nicht? Also versteht ihr. Wir wissen in der Regel immer, was im Gottesdienst falsch läuft. Was man hätte anders machen können, was man hätte besser machen können. Wir staunen und sagen, wow, das war ja genial, aber wir ändern unser Leben nicht. Noch sind wir bereit, aufs Spielfeld zu gehen und zu sagen, ich möchte auch Sport treiben. Aber ihr seid das ja nicht. Deswegen will ich, die könnten wir jetzt auch durchspielen. Den Herrn Jesus habe ich schon beschrieben, den brauche ich nicht nochmal. Aber da gibt es 2 Blinde. Und mit denen kann ich mich am ehesten identifizieren. Nicht so sehr mit deren Lebensunterhalt. Ach so, ich habe ja auch für jede Sache, da habe ich die Pharisäer, da habe ich die Zuschauer. Eigentlich wollte ich von Real Madrid, wo 100.000 im Stadion waren, aber ich dachte, das ist zu mächtig. Den Herrn Jesus hatte ich jetzt gerade schon. Und jetzt 2 Blinde. Die Bettler, das passt nicht zu uns. Wir sind ja in einem guten Sozialsystem, aber damals war Blindsein das Ende der menschlichen Karriere. Du musstest betteln. Du warst jemand mit no future. Du warst jemand, dessen Leben war schon gelaufen. Markus hat es ja so zwischenzeitlich so ein bisschen angedeutet. Du hast die ganz komische Karte gezogen. Jetzt müsst ihr euch diese Leute vorstellen. Die hören, dass Jesus gerade eine blutflüssige Frau geheilt hat, dass jemand sogar von den Toten auferstanden ist. Und sie fangen an, zu Gott zu Jesus zu schreien, Kyrie eleison, Herr, erbarm dich. Ich weiß nicht, wer von euch jemals in einem Gebet zu Gott geschrien hat. Da steht ja nicht, sie haben ihn angesprochen, großer Meister, könntest du vielleicht? Großer Meister, der du ins Herz siehst, du weißt doch, bevor ich was formuliere, was in meinem Herzen sich bewegt. Du verstehst doch auch stumme Gebete. Warum muss ich denn schreien? Aber er macht was ganz Komisches. Er fängt an zu schreien. Jesus, Hilfe! Eigentlich wollte ich nie schreien im Gottesdienst, aber jetzt habe ich es gemacht. Weil ich habe immer gesagt, Salbung kommt ja nicht durch Lautstärke, nicht? Aber hier wird was ausgedrückt. Hier war eine absolute Not und ihnen war vollkommen egal, was die Leute dachten. Sie haben geschrien. Das war Matthäus ganz wichtig, deswegen hat er es aufgeschrieben. Und ich glaube, manche Gebetserhörungen, die wir haben, die kommen nicht, weil wir verlernt haben, zu Gott zu schreien. Wir sind schon so kultiviert. Also ich sag mal, wenn du dir mit dem Hammer richtig auf den dicken Zeh haust, dann sagst du nicht, ach ja, du siehst, was innerlich ist. Dann sagst du irgendwas mit brauner Masse richtig laut, ja, und du schmeißt den Hammer vielleicht noch an der Wand. Aber hier siehst du Leute an der absoluten Grenzsituation ihres Lebens. Sie schreien zu Jesus. Und jetzt käme natürlich die fromme Auslegung, aber das ist so die Offenbarung gewesen, die ich beim Lesen dieser Geschichte festgestellt habe. Jesus geht an ihnen vorüber. Der ist nicht stehen geblieben wie bei Bartimäus und sagt, bringt ihn her. Der geht einfach weiter ins Haus. Und da stelle ich mir fest, wie ist es manchmal bei dem einen oder anderen, der betet so lange für irgendeine Sache und Jesus geht anscheinend an ihm vorbei. Und du sitzt hier und sagst, schön für Markus, dass du so eine Biografie hast, aber du kennst mein Leben nicht. Kennt ihr sowas? Manchmal denke ich mir, ich kann manches Zeugnis gar nicht hören, und weil ich denke, ich kriege so einen Hals, bei denen tut Gott ein Wunder und ich bete dafür und dafür und dafür schon so lange und Jesus sieht das, sieht, wie ich rumschreie, sagt, lass den schreien und geht ins Haus. Das ist die Geschichte hier. Ich habe mich gefragt, was wird mit diesen Leuten? Da schreien die ihre ganze Not raus und was passiert? Nichts. Dachte, willkommen im Club, jetzt bin ich einer von den Blinden. Ich habe Jesus im Gottesdienst gesehen, aber bei mir passiert nichts. Das war die Situation der beiden Blinden. Und jetzt müsste eine neue Gruppe kommen, die hier auch ganz versteckt nur da ist. Jetzt stellst du dir vor, du bist so ein Blinder, du hast geschrien und du merkst, die Stimmen um dich werden langsam ruhiger, Jesus ist weg. Da brauchst du Leute, die dich ermutigen, an der Hand nehmen und sagen, ich weiß, wo Jesus jetzt ist, wir gehen eine neue Runde. Ich nenne die mal die Gruppe der Ermutiger. Ach, die Blinden, ich habe die doch auch extra hier. Die habe ich jetzt nicht extra, weil ich wollte euch als Aufnahme gerne haben. Hier sitzen jede Menge Leute, die haben zu Gott geschrien. Und scheinbar ist nichts passiert. Da brauchst du deinen Nachbarn, der dich knüpft und sagt, komm, wir gehen nochmal zu Jesus. Ich mache über die Jahre immer eine sehr erstaunliche Erfahrung. Wenn man mit Leuten betet, ich meine, ab und zu bin ich woanders in der Republik unterwegs, als Gastprediger kommen die Leute immer nach dem Gottesdienst viel eher zum Gebet wie in der eigenen Gemeinde. Und ich kann euch sagen, wenigstens 90% der Leute, die dann sich schon ermutigt haben, nach vorne zu kommen, um für sich beten zu lassen, ich fasse oft die Hände von ihnen und sage, die drehen wir jetzt mal rum, das ist für mich wichtig, ich muss in deine leeren Hände gucken, damit ich weiß, ich hab's nicht, Gott muss was in deine leeren Hände legen, damit du erhört wirst. Also ist so für mich eine steht nirgendwo in der Bibel, das brauche ich, das ist meine Methode. Aber spätestens dann, weil auch nicht jeder Frau darf sie die Hände auflegen, dann ist die Frisur immer im Eimer. Ja? Das ist alle Käse, weißt du. Und du hast eventuell nachher Spachtelmasse an den Händen oder so. Das, naja, nee, ich nehme das zurück. Ich wollte euch nur mal wieder wach machen. Aber ich stelle dann sehr häufig fest, ich habe Leute an der Hand, die haben ganz kalte Angstschweißhände. Die haben Angst, dass irgendwas Komisches passiert jetzt. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, wenn du zum Beten mal nach vorne gekommen bist. Du hast dich schon getraut, aus der Reihe rauszugehen. Du stehst jetzt vorne und hoffentlich falle ich nicht um, hoffentlich passiert nichts Peinliches, hoffentlich dies oder jenes. Es gehen einem tausend Gedanken durch den Kopf. Da braucht es Ermutiger, die dann entängstigen. Die sagen, komm, jetzt gehen wir zu Jesus. Jesus ist da und Jesus hat dich lieb. Das, was Markus vorhin gemacht hat, dass Markus sagte, ja, ich habe festgestellt, Jesus ist für dich da. Wir müssen die Leute haben in der Gemeinde, die entängstigen, die zu Jesus hinführen, dass wenn die Gebete nicht erhört worden sind, sagen wir, ach komm, jetzt hast du es fünfmal gesagt, er hat nicht gehört. Ach komm, ich nutze mal meine Beziehung, wir gehen noch mal hin ins Haus, nicht? Und dann werde ich noch mal mit Jesus reden, sagen, er muss noch mal ein Gebet haben. Wo sind die Ermutiger unter uns? Die Blinden mussten zugeben, wir haben gebetet und es ist nichts passiert. Jesus ist einfach weitergegangen. Und da mussten sie sagen, könntest du mich hinführen zu Jesus? Merkt ihr, wenige Dinge, die die Blinden machen mussten. Aber wer von uns hat den Mut zu sagen, ich habe zum Herrn geschrien, er hat nicht gehört. Ach, ich gehe trotzdem, Treue wird hoch belohnt. Nebenbei, die Treue und das beharrliche Gebet wurde bei den Blinden nicht erhört, sondern ihr Glaube. Also die Ermutiger, da könnte ich jetzt ganz viel drüber reden, also die Ermutiger, das wären die Dinge, ja. Aber zurück zu den Blinden. Also zu meiner Person, so geistlich blind. Merke ich immer dran, wenn ich mich ständig beschwere, was alles nicht läuft und verpeile, dass ich das Gute gar nicht mehr sehe, was er mir täglich gibt. Ich habe gefragt, wie würde ich antworten, wenn Jesus mich fragen würde, beim bestimmten Gebetsanliegen, Paul, traust du mir das zu? Traust du mir zu, dass ich Äthiopien revolutioniere durch einen gottgeschenkten Mann? Dann würde ich sagen, okay, das tangiert mich nicht so richtig, aber ich traue dir das zu, du wirst es schon machen, du bist der Herr der Geschichte. Ganz einfach. Aber schwieriger wird es, wenn du wirklich Stress hast mit irgendwas. Auf der Arbeit läuft das, du wirst gemobbt, da geht drunter und drüber, passiert nicht. Du hast gerade dein Auto geschrottet am gleichen Tag, du kommst nach Hause, stellst den Topf mit Wasser und mit Suppe auf und die kocht dir dann über. Und du sagst, wäre ich doch am Tag morgens liegen geblieben. Kennt ihr solche Geschichten? Murphy's Law, nicht? Gibt es ja auch ein extra Gesetz dafür. Marmeladenbrot fällt immer aufs Gesicht. Müsstest du als Physiker natürlich erklären können, das hängt was mit der Masse zusammen, nehme ich an, oder mit der Erdanziehung, glaube ich, eher noch. Aber was wollte ich sagen? Wenn du dann in so einer Krisensituation bist und jemand kommt, einer von den Ermutigern und sagt, traust du das Jesus denn nicht zu, dass er dir helfen kann? Dann wirst du ganz fromm antworten, ja, bei Gott sind alle Dinge möglich. Dann bist du mit Maria unterwegs. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Woran liegt das? Und ich habe drei Punkte, warum ich so bin, gefunden. Es gibt vielleicht noch mehr, aber die möchte ich euch noch mitgeben. Das erste, ich bin humanistisch erzogen. Ich habe eine ganz spezielle Prägung. Ich habe mich am Freitag mit unserem Bruder Maggot unterhalten und wir sind irgendwann über 1000 Ecken auf die ägyptische Prägung gekommen, auf die ägyptische Tradition. Dass sie manche Dinge nicht können, die ich als Deutscher sage, ey, das ist doch ganz normal, das musst du machen. Und dann sagt er mir, ja, das ist Teil unserer Kultur. Und dann merke ich, wie es innerlich säuerlich bei mir aufstößt und ich sage ihm, Mann, dann musst du dich in unserer Kultur gefälligst anpassen. Das habe ich freundlicher formuliert, aber gedacht habe ich dazu. Du lebst nun mal in Deutschland, also... Und dann dachte ich, genau das Gleiche ist mit meinem, wenn Jesus vor mir steht und sagt, Paul, traust du mir das zu? Dann sage ich, ja klar, traue ich dir zu. Dann sagt er, okay, dann investier mal den Glauben. Ja, aber Herr Jesus, weißt du, die Naturgesetze, die hast du doch selbst erfunden. Das ist ganz tief drin. Geht das euch auch so? Das ist meine Kultur, in der ich groß geworden bin. Und ich denke, jetzt muss Jesus sagen, ey, gib mal acht, nimm dich mal zusammen. Das ist eine andere Kultur, wenn du Christ geworden bist. Wo lebst du? Lebst du im Reich Gottes oder lebst du im Reich der humanistischen Kultur Deutschlands? Ja, aber. Da steht er da und sagt, ey Paul, dein Aber, das kenne ich schon. Das kannst du knicken. Ich stelle ein wesentlicher Grund, weswegen ich denke, weil Jesus hier stehen würde, traust du mir das wirklich zu? Und das wäre ein Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Ich würde mit meiner ganzen abendländischen, griechischen Prägung, würde ich zum Ende kommen und sagen, eigentlich geht es nicht, aber Herr Jesus, vielleicht, wenn ich mit euch zusammen bin, dann werde ich kühner sein. Also dann sage ich, ja klar, kannst du das, Herr Jesus, ich will das sehen. Aber wenn das wirklich Stress ist im Alltag, traust du ihm das zu? Brauchst du einen Ermutiger? Das Zweite ist der Weg zwischen hier und hier. Ich weiß eine ganze Menge, ich kann zu jeder Problematik, die es irgendwo gibt, auch noch eine Bibelstelle raushauen. Alles ist möglich, dem, der da glaubt, also stell dich nicht so an. Mein Kopf sagt, ja, stimmt. Mein Herz sagt, geht nicht. Kennt ihr sowas auch? Willkommen im Club. Aber das, was mich am meisten sorgt, ist Punkt C. Markus wird das bestätigen, wenn sein kleiner Krümel größer wird. Sagen wir so 2 Jahre. Dann wird dieser Krümel sagen, mein Papa kann alles. Da gibt es gar keine Diskussion. Papa ist der Größte, der kann einen Nagel rausziehen, der kann ein Loch in die Wand bohren, der kann den schwersten Küchentisch beiseite heben. Mein Papa kann alles. Lass das Mädel mal 13 werden. Dann ist irgendwas in der Illusion gestorben. Ich stelle fest, wenn sich jemand aus dem Islam, aus der Drogenszene, aus irgendwelchen extremen Verhältnissen bekehrt und dann feststellt, dass Gott ihn herausgeholt hat. Wenn du den fragst, kann Gott was? Da sagt er, Gott kann alles. Ich frage mich, warum mit Christen, wenn sie älter werden, das nachlässt. Gott kann alles, aber erst musst du mal Buße tun. Gott kann alles, aber erst musst du mal Wiedergutmachung betreiben. Gott kann alles, aber erst mal richtig beten. Gott kann alles, geh mal regelmäßig evangelisieren und tu, was er dir sagt. Wir haben lauter Abers, was man erst tun müsste und wir verpeilen die Gnade, dass Gott wirklich alles kann. Jesus sagt an einer Stelle einen sehr interessanten Satz, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Wenn wir als Blinde vor Jesus stehen, er sagt, traust du mir das wirklich zu? Glaubst du, dass ich das kann? Die Blinden sagen ja und sie werden geheilt. Notwendig war, sie mussten sich aufmachen, zu Jesus zu kommen. Das konnte man ihnen nicht abnehmen. Sie schreien ihre Not heraus. Das hätte man vielleicht dezenter machen können. Sie werden ins Haus geführt. Auch das wäre eine theologische Seite, die sehr interessant wäre. Jesaja 58, wo über das rechte Fasten gesprochen wird. Das heißt, die bedrückten Seelen ins Haus führen, in die Gemeinde führen. Ein ganz wichtiger Teil als rechtes Fasten vor Gott. Sie werden ins Haus geführt in dieser Geschichte. Wo sind die Leute, die sie hinführen? Die nachher so kühn werden im Glauben, dass sie sogar noch einen stummen Geist austreiben lassen von jemand, der besessen ist. Hey, so einer möchte ich sein. Ich möchte so ein Ermutiger sein. Ich war am letzten Samstag auf der Delegiertentagung von der Volksmission. Es war eine der bewegendsten Sitzungen dieser Art, die ich in den letzten Jahren mitgemacht habe. Und da kam ein junger Pastor nach vorne und ich dachte, aha, könnten Sie nicht jemanden Fundiertes da vorne hinsetzen und was sagen. Und was dieser junge Mann machte, ich sitze meistens hinten und sah, also man könnte diese Sache kürzer machen, man könnte das griffiger machen, man könnte das Opfer vor dem Gottesdienst sammeln oder nachher. Ich bin immer dabei, in Verbesserungsmodus zu sitzen. Und deswegen gehe ich manchmal raus und jemand fragt mich, wie war das? Dann sage ich, ja, das Essen war an und für sich gut, aber es war ein bisschen heiß. Ja, versteht ihr? So bin ich gestrickt. Das ist ein Teil meiner Kultur. Komm raus aus dieser Kultur. Und jetzt steht dieser junge Mann da. Ich bin noch so im Nörgeln-Modus, was man alles besser machen könnte. Sitzt ja im Vorstand, nicht? Ist ja klar. Da muss ja bei der nächsten Sitzung was sagen. Da steht er vorne und ermutigt permanent und sagt, Mann, Gott ist so gut, Gott ist so fantastisch, Gott ist absolut genial, er wird das und das und das tun in nächster Zukunft. Und ich sage, ja, wär du erstmal älter. Ja, verstehst du? Du stehst dann da. Und dann haut er einen Satz raus, der ist so runtergegangen bei mir und dann war das so ein Spiegel und ich dachte, wow, den muss ich mir merken. Der ist für alle, die in die Jahre gekommen sind. Da sagt er nämlich, wisst ihr Geschwister, unsere Träume müssen größer sein wie unsere Erinnerungen. Und dann habe ich gedacht, je älter ich werde, umso mehr lege ich die alten Kamellen auf. Wenn wir Besuch haben, sagt meine Frau, erzähl die Geschichte nicht nochmal, die kenne ich schon. Verstehst du? Aber haben wir noch die Vision, die größer ist als das, was wir bisher erlebt haben? Haben wir noch die Vision, dass es größer sein kann als das, was jetzt in Äthiopien passiert? Glauben wir, dass das in Nordkorea passieren kann? Glauben wir, dass das im Jemen passieren kann? Glauben wir, dass es in Syrien passieren kann? Und glauben wir, dass wir in Deutschland nicht wieder in die braune Ecke rutschen, sondern dass die Güte Gottes siegt? Unsere Träume sollten größer sein als unsere Erinnerung. Oder wie unsere Erinnerung? Was ist grammatikal richtig? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist das Ding. Da steht dieser junge Mann da vorne als Ermutiger. Und ich als alter Sack sitze da und habe meine Gedanken. Da stimmt was nicht. Ich muss wieder lernen, Kind zu sein. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und ich dachte, wenn wir über Leitung und Dienen nachdenken, wir brauchen diese Ermutiger, dass wieder Blinde ins Haus geführt werden. Markus hat es beschrieben vorhin, wenn du durch die Stadt gehst, du siehst an jeder Ecke, siehst du Leute, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist, die blind sind und die eigentlich ihr Leben demonstrieren, dass sie zu Gott schreien, sie brauchen eigentlich eine Hilfe, aber es ist keiner da, der sie an der Hand nimmt und ins Haus führt. Letztes zu den Blinden. Das sind natürlich richtige Banausen, nicht? Jesus sagt, gebt Acht, ihr sollt die Klappe halten, nicht drüber reden. Kommen die jetzt in den Himmel oder nicht, ihr Pharisäer? Die waren typisch ungehorsam. Sie kriegen direkten Auftrag vom Herrn Jesus und sie machen genau das Gegenteil. An dieser Sache kannst du zweifeln, nicht? Irgendwas stimmt da nicht. Markus bringt das öfters, Matthäus nur, glaube ich, an dieser Stelle. Erstens, ich möchte eine Lanze für die Blinden brechen. Wenn ich blind war und ich werde sehend, dann kann ich die Klappe nicht halten. Das Zweite, wir haben Jesus als jungen Mann, der noch nicht verherrlicht war. Er war noch nicht als Messias sichtbar. Und Jesus wollte nicht, dass er als Heilungsevangelist geht. Sondern wir lesen am Ende, den Vers habe ich auch gelesen, er wollte, dass das Reich Gottes anbricht. Du kannst sehend in die Hölle gehen, weil dir durch ein Wunder Gottes die Augen geöffnet sind, aber im Reich Gottes Leben ist eine ganz andere Dimension. Das war Jesus wichtig. Heilungsgottesdienste sind sicher gut, aber Reich Gottes Gottesdienste, habe ich noch nie drüber gehört, dass dazu eingeladen wurde. Und das ist eigentlich das größere Wunder. So, am Ende meiner kleinen Sache, den Dämonisierten, den lasse ich jetzt mal. Die Ermutiger und die Blinden. Nicht die Zuschauer und nicht die Pharisäer, die alles besser wissen. Sondern ein Schritt auf Jesus zu und sie sagen, das möchte ich mitnehmen. Möchte mit uns beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Und ich bete für alle die, die aufgehört haben, zu dir zu schreien, weil sie sahen, es verändert sich nichts. Dass sie ganz neu ermutigt werden durch ihren Stuhlnachbar, durch Freunde, durch Bekannte, durch die Gemeinde, dass wieder herausgerufen wird, bei Gott sind alle Dinge möglich. Kommt, wir probieren es nochmal gemeinsam. Ich bete für die Ermutiger unter uns, dass das grassiert wie nichts. Und ich bete, dass du kommst und uns berührst, dass wir mit dir unterwegs sein können. Ich segne nochmal die äthiopische Gemeinde und ich segne die deutsche Gemeinde, die arabische Gruppe, die hier ist. Deine Güte und deine Freundlichkeit soll sichtbar sein. Danke, dass du da bist. Danke, dass du hilfst. Danke, dass du Wunder tust. Amen.